Ja, Tennis ist ein Fehlersport, ganz klar. Ich glaube, 70% sind Fehler. Es geht ja auch im Tennis einher damit, dass jetzt ein Grand-Slam-Turnier mit 128 Spielern beginnt und einer gewinnt das Ding und alle anderen verlieren. Schlimmste ist, irgendwo im Hotelzimmer, irgendwo fernab zu sein und da zu liegen, nicht schlafen zu können. Und dann hast du eine Woche Zeit bis zum nächsten Match. Das zerreißt dich, ja, finde ich auch. Leistungssport generell und Tennissport an sich ist auch einsam. Man ist alleine auf dem Platz, aber die unzähligen Stunden, die man alleine auch verbringt, die sind einfach da.
Es gibt wohl kaum eine Sportart, die einen vor größere mentale Herausforderungen stellt als das Tennis. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum mich der Sport so interessiert. Unser heutiger Gast, Jan-Lennart Struff, oder auch Struffi genannt, spielt Tennis auf absolutem Top-Niveau. Er hat in seiner Karriere gefühlt alles erlebt. Top 25 der Welt, aber auch weit abgeschlagen irgendwo im Ranking. Wie schafft man es, jeden Fehler einfach so wegzustecken? Wie ist das, wenn man nur sich selbst für Sieg oder Niederlage verantwortlich machen kann? Wie schwer ist ein Leben, das fast ausschließlich in irgendwelchen Hotels dieser Welt stattfindet, meist weit weg von der Familie? Struffi und ich hatten ein unglaublich intensives Gespräch über die Schattenseiten unseres Berufes und die mentalen Belastungen darin. Es geht um das große Thema der Einsamkeit und die Frage, wie abhängig sind wir eigentlich von unserem Körper und wo ist das Limit? Noch heute bin ich sehr beeindruckt von der Intensität des Gespräches und dem Menschen Struffi. Freut euch auf eine wahnsinnig reflektierte, ehrliche und nachdenkliche Person, die uns die Sportart Tennis nochmal ganz anders sehen lässt und uns mitnimmt auf die Reise in seinen Kopf als Topathlet. Viel Spaß bei Wie geht's?
Das ist Wie geht's? Jan-Lennart Struff.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht's? Heute eine besondere Folge für mich selber, muss ich tatsächlich sagen. Es geht so ein ganz kleiner Traum in Erfüllung, weil ich bin sehr, sehr großer Tennisfan. Mich hat dieser Sport schon immer sehr interessiert und deswegen bin ich sehr froh, dass ich heute hier mit Struffi zusammensitze, der mir hoffentlich einiges über den Sport berichten wird, aber der sicherlich auch einiges zu seiner Karriere zu sagen hat und vor allem auch über die Struggle, die ihn so während seiner Karriere und auch im privaten Leben ein bisschen begleitet haben, mit mir reden wird. Unsere erste Frage ist natürlich immer dieselbe. Struffi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hallo Robin, ich freue mich sehr, da zu sein. Ich habe schon einige Folgen hier gehört. Wir haben uns persönlich schon mal gesehen, auch beim Tennis. Deswegen freue ich mich sehr, hier zu sein. Mir geht's gut. Bin ein bisschen aufgeregt. Finde es sehr, sehr spannend, mit dir hier zu reden. Ich habe, wie gesagt, schon sehr, sehr viele Folgen mir angehört hier auch. Sehr, sehr viele Persönlichkeiten gehört, was ich sehr spannend fand. Dieses Format finde ich wirklich sehr cool. Deswegen, ja, hier bin ich.
Ich freue mich wirklich sehr und ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne dich wahrscheinlich schon tatsächlich deutlich länger, als du vermutest. Wir haben uns schon in Bergamo gesehen beim Tennisspiel und wir kennen uns über unsere berühmte Kickbase-Gruppe auch ein Stück weit, wo es tagtäglich heiß hergeht, wo es dann um Deals geht und Deals machen geht. Aber da ich ja gerade schon so ein bisschen angeteasert habe, dass ich großer Tennisfan bin und man da ja auch immer so ein besonderes Auge auch auf unsere deutschen Jungs hat, verfolge ich tatsächlich dich schon sehr, sehr lange. Deswegen danke, dass du dir heute die Zeit nimmst und vor allem auch schön, dass man dich mal zu Hause antrifft. Du bist ja in einem Sport unterwegs und tätig, wo ja man sehr viel am Reisen ist, wo man sehr viel unterwegs ist und man nicht so wirklich Family Time hat. Deswegen meine erste Frage vielleicht auch direkt, welchen Bezug hast du zum Wort Zuhause? Was bedeutet dir Zuhause sein? Vor allem dann, wenn man das ja eigentlich gar nicht so oft hat durch das ganze Reisen.
Schon extrem viel. Du hast angesprochen, ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Ich glaube, 2019 war der Peak, 250 Tage im Jahr, nicht zu Hause, sprich nicht zu Hause schlafen, in Hotelzimmern schlafen, fern sein. Es tut gut, immer so eine Basis zu haben, wo man hin und zurückgehen kann. Das hilft einem, das hilft mir speziell. Und man kann sich immer darauf konzentrieren, wenn man mal weit weg ist. Man verliert so ein bisschen den Bezug, würde ich schon sagen, weil weiß manchmal gar nicht, wo ich aufwache. Ist dir wahrscheinlich auch schon mal passiert, dass du irgendwo im Hotelzimmer saßt, irgendwie nachts auf Toilette gehen musstest und dich verlaufen hast oder morgens aufgewacht bist, in welcher Stadt bin ich. Das bringt der Beruf halt mit sich, aber deswegen ist es immer wieder gut, diesen Bezug nicht zu verlieren und immer wieder zu seiner Basis zurückkehren zu dürfen.
Ja, das glaube ich dir. Du hast gerade angesprochen, das sind natürlich Wahnsinnszahlen, 250 Tage im Jahr weg zu sein. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen konkreter mit reinnehmen. Wie ist das, dieses Leben aus dem Koffer? Ich meine, wir kennen das alle, wenn wir dann mal unseren Koffer packen müssen und irgendwie irgendwo hinreisen müssen. Für dich ist das ja eigentlich Standard. Nimmst du deine Familie da mit? Musst du oftmals auch zu Hause bleiben? Ich stelle mir das schwierig vor. Du hast zwei Kids, die Kindergarten, Schule gehen. Das heißt also, dieses Reisen ist ja auch wahrscheinlich oft mit dem Alleinsein verbunden. Also wie ist das so, wenn man ja ganz oft einfach mit sich selbst ist und auf Reisen ist?
Ja, ich habe irgendwann angefangen, Tennis zu spielen, mit dem Traum, einfach Profi zu werden. Ich finde, man hat da so ein bisschen falschen Blick drauf, weil man es einfach nicht weiß, was alles drumherum dazugehört. Man sieht die Spieler im Fernsehen gut spielen. Wow, der ist jetzt in New York. Wow, der ist in Melbourne. Aber das Ganze drumherum, das Warten, das kennt man natürlich nicht. Da kommt man Stück für Stück erst rein in den Beruf. Natürlich habe ich es auch schon mal versucht, die Familie mitzunehmen. Ist ein gewisser Balanceakt, würde ich sagen, zwischen Leistung für die Familie da zu sein. Das ist nicht immer ganz leicht. Ohne ist unmöglich, finde ich. Deswegen war es bei ausgewählten Turnieren vielleicht mit kurzer Anreise häufiger möglich, die Familie mitzunehmen. Jetzt hast du es angesprochen, unser Kleiner kommt jetzt in die Schule, da wird es dann ein bisschen weniger mit Reisen, ist es das unbeschwerte Reisen mit der Kita erstmal vorbei. Für mich war es auch häufig so, die Kinder aus der gewohnten Umgebung hier rauszunehmen, von zu Hause, was du auch eben gesagt hast, zu Hause für die Kinder, den Freundeskreis, einen geregelten Ablauf, das ist auf den Turnieren halt nicht so wirklich gewährleistet und dann muss man als Reisender auch mal zurückstecken, auch wenn man halt alle zu Hause vermisst.
Das verstehe ich voll und irgendwie kommt jetzt schon für mich so durch, dass so dieser Alltag, wonach man ja eigentlich auch strebt und der einem auch so ein Stück weit Halt gibt, eigentlich bei dir gar nicht so richtig vorhanden ist. Du wachst in anderen Hotels auf, du musst von Stadt zu Stadt, von Turnier zu Turnier. Dein Alltag wird ja eigentlich bestimmt durch diesen Tenniskalender, durch diesen Jahreskalender, den euch der Tennis vorgibt. Wie ist das, wenn man keinen Alltag hat und dementsprechend auch somit ein Stück weit Stabilität ja auch im Leben fehlt?
Da bin ich einfach von klein auf aufgewachsen. So mit, ja gut, verloren, morgen geht's zum nächsten Turnier. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Ich war beim Turnier vor vielleicht, sagen wir mal, 5-6 Jahren in Marrakesch, hab am Freitag gespielt, wusste, okay, wenn ich das Match jetzt hier verliere, gab es noch eine Uhrzeit, eine Deadline vor 9 Uhr abends. Darf ich verlieren? Theoretisch noch. Wenn ich danach verliere, darf ich in der nächsten Woche keine Qualifikation mehr spielen. Natürlich habe ich versucht, das Spiel zu gewinnen. Ist leider 3-6 im Dritten ausgegangen. Am nächsten Tag musste ich in Monte Carlo die Quali spielen. Und bin abends nach Casablanca 2 Stunden mit dem Auto gefahren, nächsten Tag geflogen und habe mittags gespielt auf dem Center Court. Und das ist einfach in diesem Sport manchmal so, okay, spring los. Ich glaube, das ist nicht etwas für jeden. Ich schätze mich trotzdem glücklich und fühle mich sehr privilegiert, das so machen zu dürfen, weil es immer noch mein Traum ist. Es macht mir sehr viel Spaß. Tennis hat mir unglaublich viel gegeben und gibt mir immer noch viel, gibt meiner Familie eine Grundlage. Und deswegen, also es ist ein bisschen Hustle ist schon immer dabei, aber sonst wäre es auch ein bisschen langweilig manchmal.
Ich kann das total nachvollziehen, ich kann das voll fühlen und ich hatte auch schon 2-3 andere Gäste, wo wir genau dieses Thema angesprochen haben. Du hast diesen Traum, ne? Du willst unbedingt Tennisprofi werden und du assoziierst ja diesen Traum auch nur mit diesen schönen Seiten und diesen tollen Seiten auf dem Center Court spielen, gegen große Gegner spielen, in vollen Stadien spielen. Und das, was aber so dazugehört, das hat man ja, während man auf diesen Traum hinarbeitet, gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und auf einmal bist du dann Tennisprofi und du hast es geschafft. Und du merkst dann auf einmal, ey, aber diese ganzen Sachen, die jetzt auch dazu kommen, ich bin nur unterwegs, ich habe keine Zeit für die Familie, ich weiß manchmal gar nicht, wo ich aufwache, das hast du ja, während du auf diesen Traum hinarbeitest, gar nicht im Kopf. Kennst du dieses Gefühl, dass dann dieser Traum und dann die Realität, in der man lebt, so weit auseinander sind?
Ja, das lockt einen schon ein bisschen um, ne? Also immer auf der Basis, uns geht's ziemlich gut, finde ich.
Klar, und das ja, vorneweg.
Absolut, klar. Ne? Das ist so. Aber das knockt einen schon richtig aus, ne? Also wenn man dann zum Beispiel erstmal in eine andere Kultur kommt mit den ganzen Flügen, die wir haben und ja, dann sitzt du da und weißt auch manchmal nicht, okay, wo soll ich jetzt hin? Wo geht's mit mir hin? Was soll ich jetzt machen? Okay, ich gehe trainieren, ich fahre jetzt eine Stunde im Bus mit den anderen Spielern zusammen, gehe trainieren, ist ein bisschen stupide, muss man auch ganz ehrlich mal sagen, weil es ist immer Training, ich reise sehr viel, ich würde mir super gerne viel angucken. aber es ist halt mit dem Job geschuldet nicht möglich. Du würdest ja wahrscheinlich ganz gerne beim Auswärtsspiel auch mal ganz gerne dir die Stadt angucken. Erstens sprechen dann viele Leute dich wahrscheinlich an. Oder aber der Trainer sagt, okay, pass mal auf, Robin, du hast jetzt 2 Stunden Sightseeing gemacht, du spielst morgen nicht, du hast müde Beine.
Ja, ja, voll. Ne? Und ich finde, an solchen Momenten merkt man immer dann, wie sehr man sich dann teilweise auch das so anders vorgestellt hat. Ne? Weil der Alltag, den wir dann leben, sieht ja dann auch so aus, bei dir noch extremer als bei mir. Aber du kommst im Hotel an, du bereitest dich dann irgendwie auf das Spiel vor und sitzt im Hotelzimmer, bis es eigentlich losgeht, zwischendurch vielleicht noch ein bisschen Training. Und das war's dann auch. Und ich finde, das ist dann immer so interessant zu sehen, wenn man dann so Gespräche führt mit Leuten, die halt weit weg sind davon und quasi halt immer nur diese Spiele im Fernsehen sehen, die dann einem so suggerieren möchten, hey, wow, du lebst gerade so den Traum von unglaublich vielen Kids und das ist auch so. Und wir reden, wie du gerade schon gesagt hast, so auf sehr hohem Niveau und das ist alles Meckern auf sehr hohem Niveau. Aber ich finde es dann trotzdem interessant, wie wenig dann die Leute teilweise davon wissen, was eigentlich noch dazukommt, außer eben diese Spiele, die man dann spielt, was ja die absoluten Highlights für uns sind, ne?
Klar, absolut. Also die Spiele auf den Center Courts sind absolute Highlights, aber viele Matches sind halt fernab auf kleinen Plätzen, manchmal vor weniger Zuschauern, sehr, sehr früh in der Karriere auch, bei schlechten Bedingungen, überall, ne? Das, was der Center Court suggeriert da, das ist leider nicht immer gegeben.
Mich hat gerade eine Aussage, an der ich gerade, jetzt denke ich gerade drüber nach, die du gerade getroffen hast. Du hast gerade gesagt, dass wenn du das eine Spiel verlieren würdest, dann könntest du noch zur Qualifikation für ein anderes Turnier. Was sich daraus für mich für eine Frage ergibt, ist es dann manchmal auch so, dass man sogar echt abwägen muss? Und das ist manchmal, man will natürlich, man geht in jedes Match rein und möchte unbedingt gewinnen, aber gibt es manchmal auch so diesen mentalen Konflikt, dass man sich sogar sagt, ey, wenn ich jetzt dieses Spiel verliere, dann habe ich eine bessere Chance bei irgendwas anderem. Stellt man sich solche Fragen?
Grundsätzlich nicht so sehr, weil das wäre halt im marokkanischen Halbfinale dann gewesen. Das wäre auf jeden Fall lukrativer geworden, als die ganze Reise auf sich zu nehmen nach Monte Carlo. Es hat dann... Manchmal ist es einfach verrückt. Es hat dann gut geklappt. Ich habe mich qualifiziert, habe, glaube ich, noch 2 Runden im Hauptfeld gewonnen. Aber ja, es ist manchmal steckt das so im Hinterkopf, was du gesagt hast. Diese Planung, dieses Sichere von zu Hause, dass man einen geregelten Ablauf hat, das ist einfach nicht da. Da wird man sehr, sehr früh schon in dem Sport mit konfrontiert, dass es dann mal, okay, die Woche kannst du dahin. Dann entscheidet sich mal einen Tag früher. Ich hatte letzte Woche beispielsweise eine Situation. Ich war beim Turnier in Kitzbühel seit Mittwoch. Ich wusste, dass meine Familie am Samstag nach Kitzbühel kommen wollte. Wir wollten vielleicht noch 2-3 Tage Urlaub dranhängen. Und ich war in Umag beim Turnier. Und die Meldelisten waren so, weil es ist so ein Tennis, dass die Weltrangliste sich wöchentlich ändert. Bedeutet so ein bisschen Leistungsdruck eigentlich schon, dass man die Punkte, die aus dem Vorjahr, die man gemacht hat bei Turnieren, die werden halt nach 12 Monaten einfach rausgelöscht und die muss man sich irgendwie verteidigen und seine Rangliste halten. Das hat in den letzten Monaten leider nicht so gut geklappt bei mir. Dann ist man in der Situation, dass man fürs Hauptfeld ein paar Plätze draußen ist und dann stand ich da und wusste nicht, okay, bleibe ich jetzt in Kitzbühel oder gehe ich nach Umag, nach Kroatien, was nochmal 500-600 Kilometer ist. Und es war Freitagabend, dann habe ich einfach den Schluss getroffen, dass ich in der Qualifikation jetzt mich in Kitzbühel durchspielen werde, weil ich meine Familie auch sehen würde. Und im Endeffekt wäre ich in Umag im Hauptfeld gewesen. Das ist manchmal die Spontanität so ein bisschen zu beschreiben.
Ja, das ist dieser, ich erkenne da voll den Struggle, den ich auch manchmal habe und wo ich auch sehr oft mit meiner Frau drüber rede, dieser Struggle dann auch zwischen Beruf und Familie, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Man möchte auf der einen Seite im Sport maximal erfolgreich sein, aber man möchte auch dieser Familienvater sein und für seine Kinder und für seine Frau da sein. Und manchmal kriegt man es aber einfach nicht beides hin. Und du musst dann eine Entscheidung treffen. Meine Frau sagt mir dann auch immer, ich bin doch dann nicht sauer auf dich, wenn du quasi jetzt für dich eine Entscheidung triffst, um in deinem Beruf in Anführungszeichen weiterzukommen. Und trotzdem merke ich aber auch, wenn meine Frau mir gar nicht das Gefühl gibt, dass ich das haben brauche, merke ich bei mir in mir innen drin so diesen inneren Konflikt, ey, ich möchte aber jetzt eigentlich beidem gerecht werden, wohlwissend aber, dass das gar nicht geht. Kennst du diesen Struggle?
Ja, 100%ig kenne ich das, ja. Ja. Ja, Balanceakt, ja. Es ist schwierig.
Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Das sind die Seiten, ja, die auch dazugehören. Ich möchte gerne noch mal einmal auf dieses Thema zurück kommen, das wir jetzt ganz am Anfang besprochen haben, nämlich dieses auf Reisen sein und oft auch mit sich selbst unterwegs sein und sich mit sich selbst auseinander und beschäftigen müssen, eben einfach aus der Tatsache heraus, dass man eben alleine unterwegs ist oftmals. Ganz einfach gefragt, welchen Bezug hast du zur Einsamkeit?
Ja, die ist da. Die ist schon da, ja. Leistungssport generell und Tennissport an sich ist auch einsam. Man ist alleine auf dem Platz. Die unzähligen Stunden, die man alleine auch verbringt, die sind einfach da. Ja, wir tun uns alle so ein bisschen gut, indem wir so ein, uns ein Team aufbauen dazu. Wir im Tennis sind ja irgendwie so, der Tennisspieler ist schon so eine Art Chef von seinem Team, muss aber in einer Wechselwirkung sich vom Trainer was sagen lassen, was auch nicht immer das Leichteste ist. Man kann gute Zeit mit dem Team verbringen, aber ab und zu kommt es dann halt schon mal durch, dass man gerne nach Hause möchte. Da habe ich aber auch immer einen guten Vergleich. Wir in Europa, wir Spieler, uns geht's bei allem Struggle und allen den Reisen, die wir haben, vergleiche ich das mit Spielern aus Südamerika oder Australien. Die verlassen Anfang des Jahres, zum Beispiel die Australier verlassen nach dem Australian Open, versuchen noch ein bisschen da zu bleiben, ein, zwei Wochen, weil dann gehen die anderen Turniere schon los. Und die kommen teilweise erst im November nach Hause. Das ist schon absurd.
Da muss man schon ein bisschen schlucken. Ich bin ganz ehrlich zu dir und deswegen habe ich mich auch so auf dieses Gespräch gefreut. Ich gucke Tennis auch als Fan und dementsprechend sind diese ganzen Insights für mich jetzt auch gerade neu und da muss ich tatsächlich echt schlucken. Ich glaube, ich bin auch Leistungssportler und mache das, weil ich meinen Traum lebe. Aber da muss man dann tatsächlich echt irgendwann schon auch abwägen, ist es einem das Ganze auch irgendwie so wert, oder? Also hast du auch manchmal, so kommst du an diesen Punkt, wo du dann auch mal sagst, ey, jetzt läuft's auch gerade nicht und ich krieg's gerade irgendwie nicht auf die Platte. Ist es das überhaupt noch wert, dieses ganze Gereise und diese ganzen Sacrifice, die ich eingehe?
Das habe ich tatsächlich in meiner Karriere sehr selten hinterfragt, weil ich den Sport einfach sehr liebe und weil ich mich der sehr identifiziere mit dem, was ich tue. Ich glaube, wenn diese Fragen anfangen zu kommen, ist es nicht gut für, also die sind berechtigt total da und es ist auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen beziehungsweise die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, weil wenn ich sage, okay, ich möchte gerade nicht da sein, dann bin ich fehl am Platz. Dann tut's vielleicht besser, mal eine Pause zu machen. Wir wissen aber alle, wir pushen durch diese Pausen leider durch, viel zu häufig, weil es einfach Leistungsdruck da ist. Ja. Man möchte nicht abfallen, man hat seine Jugend dafür fast geopfert. Ja, geopfert voll. In einer gewissen Weise. Man möchte auch da sein. Und zudem macht es ja dann auch sehr, sehr häufig wieder super viel Spaß. Dann sind das vielleicht mal so Momente, wo es schwer fällt und aber so Siege oder gute Phasen oder alles, was man mit diesen Glücksgefühlen, wenn man ein Match gewinnt, das kennst du ja vom Fußball, wenn du dein Ziel erreichst und wenn du auf etwas hart hintrainierst und wirklich hart dafür arbeitest, nach Vorbereitung unzählige Läufe machst, dann, und du dich dann belohnst, das ist dann all den Sacrifice auch irgendwie wieder wert gewesen.
Das geht mir ganz genauso. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich nicht ganz so stabil bin, was das angeht, im Sinne von, ich habe die Fragen mir in letzter Zeit immer häufiger gestellt oder ich erwische mich dabei, wie ich diese Fragen zulasse in meinem Kopf. Ich weiß, ich auch da gerne ein Beispiel. Ich weiß noch, letzte Saison, da hatten wir ein Auswärtsspiel in der Conference League und weil die Flüge irgendwie so bescheiden waren, waren wir insgesamt 3 Tage weg. Und dann saß ich wirklich im Hotel und habe mir so die Frage gestellt, hey, du machst das alles jetzt hier gerade für ein Spiel, was 90 Minuten geht am Donnerstagabend und bist dafür einfach 3 volle Tage weg. So, und wenn du, und das ist genau, was du gesagt hast, das ist aber nicht gut, weil wenn du diesen Gedanken zulässt und der wird immer größer so, dann stellst du dir Fragen, die auf einmal alles in Frage stellen. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, absolut, ja. Wie ist denn das Spiel ausgegangen?
Das Spiel haben wir zum Glück gewonnen und dann fliegst du am nächsten Tag dann trotzdem mit einem guten Gefühl natürlich nach Hause und dann sind die Gedanken auch wieder weg und man muss auch ehrlich sein, man stellt sich die Fragen natürlich vor allem dann, wenn man halt, wie gesagt, so mit sich alleine ist und gerade halt einfach das Gedankenkarussell anspringt. Ich bin zumindest ein Typ, der dann einfach sehr viel nachdenkt. Für mich ergibt sich noch eine Frage aus dem, was du gesagt hast, weil ich das auch gerne auf meine Welt so beziehen wollen würde. Mhm. Ich brauche halt meine Familie total als Energiegeber. Und wenn ich meine Kids um mich rumfliegen habe und meine Frau, dann bin ich einfach so ein glücklicher Mensch. Und dann weiß ich einfach so, wofür ich es mache. Und dann gibt mir das unglaublich viel Kraft. Du hast deine Familie oftmals bei den Turnieren nicht dabei, hast du gerade gesagt. Meine Familie kommt oft zumindest gucken. Geh gerne rein, wenn das...
Ja, genau. Also es ist Eher weniger, ja, das ist richtig, genau.
Genau, und ich wollte fragen, ob du unter diesen Umständen, kannst du das dann in dem Moment, wo du dann performen musst, dann einfach so beiseite schieben und dich auf den Moment quasi konzentrieren? Oder ist es unter den Umständen vielleicht sogar manchmal auch echt schwierig, dann so seine beste Leistung abzurufen, wenn man weiß, man ist einfach ja so für sich alleine und hat eben das, was einem am meisten bedeutet, dann nicht so dabei?
Es kommt ganz drauf an, auf die Trips, wie die verlaufen sind bei mir. Ich habe mir diese Fragen natürlich, wie du es gesagt hast, wie bei einem Confidence-Spiel, die habe ich mir auch ein bisschen gestellt ab und zu. Klar, ich glaube, das ist auch so eher sowas, ich bin jetzt 35 geworden, das neigt sich so langsam, also hoffentlich noch nicht ganz, aber es neigt sich so langsam der Zielgeraden irgendwann so dazu, wird Zielgerade hin. Wie soll ich das beschreiben? Wenn der Trip nicht gut gelaufen ist oder einfach lang anhält, beispielsweise ich hatte einen USA-Trip, wo ich 3 Matches gespielt habe in 24 Tagen, 3 Matches verloren habe. Es war sehr, sehr viel Leerlauf, sehr, sehr viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Und ich bin auch ein Mensch, der sehr dazu neigt, sich zu viele Gedanken zu machen. Ich mache das sehr, sehr gerne mit mir selbst häufig aus.
Okay.
Und bin sehr introvertiert als Typ und spreche Dinge dann seltener an. Deswegen fällt mir das dann manchmal nicht so leicht, so lange Trips, und versuche da durchzupushen, gut zu trainieren. Aber ich merke dann schon, wie man so ein bisschen den, ja, so das Zuhause, den Alltag so ein bisschen, vor allem die Wochentage, aus den Augen verliert. Ich habe jetzt neulich einen Kollegen angerufen, ja, musst du halt arbeiten, Eva samstags. Ich so, ja, komplett, das passiert halt immer. Was du sagst mit der Familie, ich glaube, bei dir ist es vielleicht ein bisschen einfacher mit der Planung. Weil bei mir, ich weiß nicht, ob ich 2 Tage weg bin, 6 Tage weg bin. Ja, ich fliege bald wieder weg und das kann 3 Wochen gehen, das kann 5 Wochen gehen. Das macht schon ein bisschen ungutes Gefühl, muss man auch ganz ehrlich sagen, ja.
Ja, diese Ungewissheit kann ich mir total vorstellen, weil man gar nicht weiß, wie lange man sich jetzt von der Familie verabschiedet. Lass uns mal kurz in diese Planung reingehen, weil auch da, das interessiert mich einfach auch als Fan, aber auch einfach jetzt in diesem Kontext, weil es total spannend ist. Diese Planung, nimmst du die selbst vor? Übernimmt das quasi dann die ATP? Wie darf ich mir das vorstellen, diese Planung von den einzelnen Turnieren? Legst du dir das alles selber? Macht das einer, der in deinem Team angestellt ist?
Manche Turnierplanungen sind vorgeschrieben. Es ist je nach Ranglistenposition, müssen spezielle Turniere gespielt werden, um Punkte zu sammeln. Wenn man die Turniere nicht spielt, gibt es Strafen oder es gibt fixe Punkte. Wenn man schlecht performt bei den Turnieren, verliert man die Ranglistenplätze. Deswegen überlegt man dann gut mit seinem Trainerteam zusammen, welche Turniere könnte man denn spielen? Welche ist immer 2-3 Turniere pro Woche meistens angegeben, außer die großen Turniere. In welche Turniere komme ich rein? Welche Bedingungen liegen mir? Ist das jetzt beispielsweise in Kitzbühel in der Höhe? Das ist ein bisschen schneller. Das ist ein bisschen besser als die Meereshöhe gewesen in Umag. Und das sind dann so ein paar Faktoren, die da reinspielen. Im Großen und Ganzen sind wir aber so ein bisschen, wir haben schon Entscheidungsgewalt, aber wir sind ein bisschen in so einem, in dem Tenniszirkus gefangen, der uns so vorgibt, okay, du musst spielen, du musst Punkte machen. Der Tenniskalender ist von Januar bis November. Viele sagen, okay, dann mach doch mal Pause. Gut, dann punkten die Konkurrenten. Und ich glaube, nur Top-Spieler, die ganz oben sind, so vielleicht die Top 10, Top 20, können sich so erlauben, ja gut, jetzt spiele ich mal 2-3 Wochen nicht, jetzt spiele ich die Grand Slams, ich lege meinen Fokus da drauf. Und alle anderen sind so ein bisschen am Punkte zusammenkrebsen und am struggeln, würde ich sagen.
Puh. Stelle ich mir unglaublich hart vor. Das ist ja, wie du das gerade auch schon besprochen hast oder angesprochen hast, ist ja ein unfassbarer Leistungsdruck auch, oder?
Schon, ja. Wenn ich nicht gut spiele, verliere ich mein Ranking, verdiene weniger Geld, habe natürlich das Team, was ich bezahlen muss. Flüge sind jetzt nicht unbedingt günstiger geworden seit Covid, würde ich sagen.
Absolut.
Und die Verbindungen sind nicht besser geworden, würde ich sagen. Das Preisgeld ist natürlich deutlich höher geworden. Da hat es natürlich eine super Entwicklung für uns gegeben. Es gibt viele Struggle, aber wie gesagt, also ich liebe immer noch, was ich mache. Ich find's einfach toll und bin auch dankbar.
Das glaube ich dir zu 1000%. Ich versuche immer irgendwie so eine Brücke zu bauen zu meinem Sport, und ich glaube, ein Riesenunterschied ist einfach so die Tatsache, dass klar, bei uns ist auch der Fußball beziehungsweise der Sonntag, der Samstag, das Spiel ist unsere Bühne und da geht's für uns auch darum, gerade wenn man sich halt hocharbeiten möchte auf der Leiter und zu größeren Vereinen will, geht's ja darum, dass du diese Bühne nutzt quasi, um dich für bessere Vereine zu empfehlen. Und trotzdem, wenn man verletzt ist so bei uns oder wenn man sich gerade mal nicht gut fühlt oder das Gefühl hat, man braucht eine Pause, dann kann man sich die Pause ja auch nehmen, weil wir haben ja trotzdem 11 Spieler auf dem Platz, die im Bestfall dann für den Sieg kämpfen. Und das ist ja erstmal, unabhängig von den individuellen Zielen, ist das ja erstmal das Hauptziel, dass du als Mannschaft performst so. Und du bist ja ein Einzelkämpfer und kannst ja dementsprechend diese Pausen oder wenn du das Gefühl hast, du bist gerade ausgelaugt oder dein Körper schreit danach, dass du eigentlich mal eine Woche Urlaub brauchst, in Anführungszeichen, kannst du dir das ja eigentlich nicht erlauben, oder?
Schwierig. Ich bin in den letzten Jahren ein bisschen so mehr zu den Schlüssen gekommen, okay, ich muss mir das einfach vielleicht mal nehmen. Das muss man aber auch erst lernen, weil es bringt manchmal nichts, durchzupushen. Aber es gab genügend Beispiele auch, hey, okay, ich nehme jetzt eine Woche frei und dann spiele ich ja die beiden Turniere, das ist okay. Dann kriegst du zwei Bretter-Auslosungen und verlierst. Und manchmal schleppst du dich dann auch mit einem schlechten Gefühl auf den Platz. Ich denke, im Fußball ist die Connection ja auch so, dass wenn du nicht gut performst persönlich, nimmst du das auf jeden Fall mit ins nächste Spiel.
Absolut.
Und im Tennis ist es so, du bist alleine. Das macht dich fertig dann manchmal. Ich habe jetzt den 3-Wochen-Trip angesprochen. Ich habe 3 Matches gespielt. Ich habe alle 3 verloren. Es war keine schöne Zeit.
Also,
der Rückblick ist jetzt nicht so super gewesen. Ja.
Ich finde es halt so Wahnsinn und das finde ich fast das Krasseste. Ich will da später auch nochmal ein bisschen intensiver drauf einsteigen, aber diese Tatsache, dass du ja, wenn du halt nicht funktionierst, dann bist du auf gut Deutsch gesagt einfach am Arsch. So, wenn ich nicht funktioniere am Wochenende, dann habe ich halt noch 10 Jungs, die mich aus der Scheiße ziehen können. So, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das finde ich halt an eurem Sport so unglaublich besonders und so stark einfach, dass ihr seid da draußen mit euch selbst, mit euren Gedanken. Ihr wisst, wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe, so, dann kann da keiner eingewechselt werden, der dann den Karren aus dem Sumpf zieht. Und das verlangt ja eine unglaubliche mentale Stärke, oder? Beziehungsweise du musst ja dann auch im Anschluss danach auch diese mentale Kraft haben zu sagen, okay, ich habe jetzt das Match verloren, aber das ändert jetzt nichts daran, dass ich ein guter Spieler bin. So, das muss man sich ja richtig manifestieren, oder?
Ich glaube, wir sind alle gute Schauspieler auch, ja, wir Sportler. Krass. Und Tennisspieler, weil ich glaube nicht, dass sich jeder gut fühlt zu jeder Zeit, auf gar keinen Fall. Ich glaube, jeder hat seine Probleme und das hilft einfach, das so auch zu verstehen und so ein bisschen kleine Zeichen zu sehen. Ah, okay, der macht das jetzt. Der ruht nicht in sich. Ich ruhe auch nicht in mir heute. Mir geht's auch nicht gut. Also ich würde jetzt mal beschreiben, im Jahr, wenn ich so 50 Matches spiele, ich würde sagen, so 5-6 würde ich sagen, 100% super.
Krass.
Der Rest ist einfach klarkommen mit dem, was zur Verfügung steht, klarkommen mit dem, was ich habe heute, was ich spielen kann, wie ich mental drauf bin und durchpushen. Das würde ich sagen, hilft in sehr, sehr vielen Matchen. Ja, was danach passiert, was da in der Vorbereitung passiert, das ist in dem Moment erstmal egal, das muss man zur Seite stellen, aber was dann auf dem Platz passiert, ist sehr wichtig.
Tatsächlich habe ich gerade so ein bisschen darüber nachgedacht, über eine Aussage, die mir irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen ist. Du hast nämlich gesagt, dass ihr Tennisspieler auch so ein bisschen Lügner und Schauspieler seid. Ich wollte fragen, wie du das meinst, beziehungsweise wie du dich vielleicht selbst auch anlügst in manchen Dingen.
Theoretisch muss ich mir manchmal schon erzählen, dass ich gut und stark bin manchmal, um es einfach auch zu fühlen. Auch wenn ich mich in manchen Momenten nicht so fühle. Das ist, glaube ich, ganz normal. Fake it until you make it, so ein bisschen in die Richtung. Und es ist immer das Beste, wenn es von tief innen rauskommt und auch da ist und es wirklich, dass man spürt. Aber es gibt halt oft auch diese Momente, wo es einfach nicht so präsent ist und wo man sich das nochmal wieder ins Leben rufen muss. Ich fände es sehr interessant, was du mir dazu sagen könntest im Teamsport, durch Mitspieler, ob man da gepusht wird, ob das vielleicht auch manchmal dich hemmt, wenn alle gut performen, du aber nicht, oder ziehen die einen mit. Bei mir kann der Trainer manchmal ein bisschen Einfluss haben, aber es gibt auch Momente, wo man sich auf dem Platz fühlt und komplett allein ist und so speziellen Druck empfindet, wo es auch mal in die andere Richtung gehen kann. Manchmal zieht es einen hoch, manchmal nicht.
Ja, voll. Ich kann das gerne auf meine Situation beziehen und muss da sagen, dass ich da, glaube ich, sehr froh bin, in einem Teamsport unterwegs zu sein, weil du hast halt immer eine Gruppe um dich herum, die dich mit rausziehen kann, die dir das natürlich auch ansieht, wenn du gerade nicht performst oder wenn du gerade vielleicht einfach schlecht drauf bist. Und dann muss ich sagen, habe ich es in meinen Mannschaften schon immer so wahrgenommen, dass einem da dann doch echt geholfen wird und dass mir das dann auch geholfen hat. So von wegen einfach nur ganz banal gesagt, ey, heute ein richtig blödes Training gehabt und dann kommt nach dem Training Mitspieler zu dir, das machen nicht alle, aber das machen welche und dann sagen, ey Junge, ist halt einfach ein blödes Training, morgen wachst du wieder auf und du bist doch deswegen jetzt kein schlechter Spieler und das manchmal hilft einfach, um einem zu signalisieren, ey pass auf, schlechte Tage hat jeder mal und man muss sich da jetzt nicht so sehr einen Kopf drüber machen. Und da bin ich tatsächlich echt sehr froh, dass ich in einem Teamsport unterwegs bin und kann mir vorstellen, dass das bei dir manchmal echt komplizierter ist.
Ja, absolut. Also ich mag es auch total, in Teams zu spielen. Bei uns im Davis Cup Team ist schon schön. Wir haben auch manchmal ab und zu Bundesliga. Ich glaube, das ist nicht so präsent, so wirklich, dass es eine Tennis-Bundesliga gibt, so für viele. Aber es macht sehr viel Spaß, einfach als Team aufzutreten. Wir haben es ja im Doppel in so einer kleineren Form, zu zweit dann zu spielen. Aber so im Team beim Davis Cup da zu sein, mit so einem Betreuerstab, sind wir so 15 Leute dabei. Das ist schon schön. Das sind schon mit die schönsten Wochen im Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass in so einem Team so Dynamiken auch sich entwickeln können, die vielleicht mal nicht so cool sind auch.
Ja.
Speziell, wenn es jetzt nicht so gut läuft auch, dass man bestimmt ein paar schwierige Charaktere auch dabei hat. Aber ich mag auch den Einzelsport teilweise, weil ich selbst dafür verantwortlich bin, was passiert. Ich kann niemanden blamen sozusagen, wenn ich schlecht performe.
Ja, voll.
Und weiß, dass ich halt selbst verantwortlich bin. Aber dieser Teamsport, das fehlt mir auch. Ich habe selbst Fußball gespielt, bis ich 12 war. Dann habe ich mich entschieden, mehr Tennis zu machen. Aber ja, das dieser Teamgeist, das ist schon was ganz Tolles. Und wenn ich mir das überlege, so, ich denke jetzt sehr viel nach, seitdem ich Vater geworden bin. Und ob ich da mir so ein Leben wünsche. Also viele positive Dinge des Tennissports, ja, für meine Kinder. Aber ich würde mir auch, glaube ich, eher wünschen, dass die einen Mannschaftssport machen.
Ja, das glaube ich. Das ist ja auch irgendwie auch das ganze soziale Umfeld, was dann damit so einhergeht. Ne? Du bist im besten Fall mit deinen Freunden auf dem Platz und machst das, was du liebst. Ne? Das ist natürlich irgendwie schon was Schönes. Auf der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, dass das, was du sagst, nämlich man ist selber für seinen Erfolg oder Misserfolg verantwortlich. Das kann natürlich Fluch und Segen zugleich sein, aber du hast gerade die schweren Charaktere in einer Mannschaft angesprochen. In einer Mannschaft musst du natürlich immer irgendwie einen Kompromiss finden. Und ein Kompromiss wird dir manchmal halt nicht gefallen und du hast manchmal sogar auch das Gefühl, dass dieser Kompromiss jetzt für dich persönlich sich auch schlecht auswirken könnte auf deine eigene Leistung. Aber du musst halt Rücksicht nehmen auf die Mannschaft und du musst immer irgendwie das große Ganze sehen und dadurch irgendwie zum Erfolg kommen. Und da habe ich ja auch mir manchmal schon gesagt, ey, es wäre jetzt schon cool, wenn ich jetzt einfach nur mein eigenes Ding machen könnte, weil dann bin ich eben aber auch selber dafür verantwortlich, ob es dann klappt oder nicht. Aber ich habe dann wenigstens eine eigene Entscheidung getroffen und diese eigene Entscheidung kann man halt im Teamsport wiederum manchmal nicht so treffen, wie man das wahrscheinlich gerne wollen würde. Bevor wir gleich, du hast gerade schon angesprochen, du hast bis 12 Jahre auch noch Fußball gespielt, bevor wir so ein bisschen das Feld von hinten nochmal aufräumen, eine letzte Frage noch zu diesem Thema. Erstens sind, du hast gerade gesagt, die schönsten Wochen sind auch die manchmal, wo du im Davis Cup unterwegs bist, also wo du im Team bist. Frage dazu, ist das dann vielleicht auch so ein bisschen ein Stück weit schön, weil das so ein Familienersatz ist in dem Moment?
Es ist einfach schön, mit einer Gruppe von Leuten zusammen zu sein, die man mag. Wir sind ja sonst relativ häufig Konkurrenten. Und es ist schwierig, wie nah lässt man jemanden an sich heran in so einer Konkurrenzsituation. Es ist ja gut möglich, dass wir gegeneinander spielen.
Ja.
Es ist manchmal so ein bisschen zusammengewürfelt. Jeder geht mit seinem kleinen Team, so ein bisschen Grüppchenbildung zum Abendessen, macht was so, wir verabreden uns mal, hey, komm, lass uns mal heute zu viert zu Abendessen gehen. Aber dann gibt's halt auch Momente, wenn du einfach dann geschlossen mit einem Team gehen kannst. Das ist schon ein gutes Gefühl. Ja, vielleicht ist so ein bisschen dann Ersatz, einfach dieses Gemeinschaftsgefühl und jemanden in so eine große Gruppe zu haben, wo man mal wirklich, ah cool, da freue ich mich jetzt drauf und ich muss heute nicht organisieren, okay, wo gehen wir heute essen, was machen wir heute, gucke ich mir noch an in der Stadt, wo wir hingehen, sind wir zu zweit, wer kommt mit, ja, der spielt morgen früh, der kann nicht mit, das ist dann, ja gut, ich muss heute alleine gehen, ich spiele morgen um 10, ja, dann will ich nicht so lange, was esse ich, so. Das ist dann einfach schön, wenn wir so einen geregelten Ablauf dann manchmal haben.
Das kann ich total nachvollziehen. Ich möchte trotzdem noch mal einmal eben, weil dieser Gedanke, der geht mir gerade nicht aus dem Kopf, und das ist ja auch das Schöne an diesem Podcast, wenn wir über dieses Schauspielern reden, ne? Und wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass man dann diese Situation akzeptiert, auch einsam zu sein und ohne Familie zu sein. Also ich stelle mir die Frage für mich selber gerade auch, aber auch direkt an dich jetzt gestellt, muss man sich da nicht manchmal auch anlügen und sich einreden, ey, man macht es für das große Ganze, man macht es für den Erfolg, man macht es für den Sport und für das, wovon man immer geträumt hat? Also weißt du, was ich meine? Also dieses, ja. Ich muss mir jetzt einreden, dass das okay ist, dass ich gerade ohne Familie hier 250 Tage im Jahr unterwegs bin. Lügt man sich da nicht auch ein Stück weit an, dass man das dann einfach gut finden muss oder gut zu finden hat?
Teilweise schon, ja. Das ganze Sozialleben, nicht nur Familie, sondern auch Freunde drumherum, einfach zu Hause zu sein, ist natürlich anders, ne? Wir haben 2 Wochen Urlaub im Jahr gefühlt. Man muss halt sich schon vielleicht manchmal eine positive Geschichte erzählen, die aber auch sehr häufig sehr positiv ist. Mhm. Ohne das geht's nicht, ne? Also es gibt viele Orte, wo ich auch sehr gerne bin, abgesehen davon. Aber es gibt auch Orte, wo manche Reisen, die man nicht so gerne macht, wo jetzt weiß, okay, die 3 Wochen, das wird jetzt eine zähe Nummer. Vielleicht kann ich durch Performance, gutes Training, kann ich das ein bisschen erfüllender machen. Mhm. Aber wenn es halt auch dann performancetechnisch nicht läuft, dann kann es sehr zäh werden, so eine Reise. Ja.
Schöne Geschichten erzählen ist ein wunderschöner Übergang für mich. Wir sind ja mittlerweile schon sehr weit in diesem Gespräch und intensiv direkt reingegangen, müssen aber trotzdem auch das Feld von hinten einmal ein bisschen aufräumen. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du im April 1990 in Warstein geboren und hast mittlerweile sogar 2 Kids. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine Kindheit. Wie bist du aufgewachsen und wie ist dadurch deine Liebe zum Tennis entstanden?
Ich bin, würde ich sagen, sehr behütet aufgewachsen auf dem Land. Mhm. Bin sehr glücklich darüber. In Warstein, sehr ruhige Gegend, sehr cooler Freundeskreis, würde ich sagen. Mit meinem besten Freund habe ich immer noch sehr viel Kontakt, mit meinem Nachbarn. Meine Eltern sind beide Tennistrainer, deswegen war es dann naheliegend, dass ich, ja, da kommt was an, war naheliegend, dass ich mal irgendwann Schläger in die Hand gedrückt bekomme. Hab im Dorfverein Fußball gespielt, wollte einfach ein paar Sportarten machen. Das habe ich, wie gesagt, bis 12 gemacht, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Doch irgendwann hat das war ich im Tennis ein bisschen besser und dann hat es mehr Spaß gemacht. Ich wurde jetzt von meinen Eltern nie gezwungen, Tennis auszuüben, was ich sehr schätze. Die haben eine unglaubliche Unterstützung für mich gebracht. Das war wirklich, wirklich unfassbar, was die geleistet haben für mich, dass ich das überhaupt ausüben konnte und durfte. Hab viel bei ihnen trainiert, hab dann irgendwann, ja, als Jugendlicher war ich nie so wirklich voll vorne dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dein Buch gelesen, was du geschrieben hast. Habe ich dir auch schon mal ein Feedback zu gegeben, dass ich es richtig cool fand. Und habe mich da so ein bisschen wiedererkannt in ein paar kleinen Geschichten, dass ich war nie richtig gut, bin spät dazugekommen, der Traum war immer da. Ja, aber irgendwann hat es dann so geklappt nach der Schule. Ich habe Abitur gemacht dann, ein bisschen späteren Weg. Die ganzen anderen in meinem Alter in Deutschland haben die ganzen Junior Grand Slams gespielt, waren ganz weit weg, haben kaum Schule gemacht, haben viel trainiert und ich wollte dann einfach mal versuchen und Freiheit haben, wollte nicht studieren in dem Moment. Ich brauchte einfach dieses Gefühl von Freiheit, habe das dann versucht und jetzt sind wir, glaube ich, 16 Jahre später und ich kann auf eine wunderschöne Karriere zurückblicken, die ich mir hätte vorher nie erträumen können, wie das abgelaufen ist. Und habe 2 wunderschöne, traumhafte Kinder, spreche öffentlich sehr wenig eigentlich davon, bin mega, mega happy darüber, wie das alles so im Großen und Ganzen gelaufen ist. Wie gesagt, das hätte man sich nicht so erträumen können von vornherein.
Ja, das glaube ich. Und auf diese Karriere, die du bisher gehabt hast und auf die Jahre, die dazukommen, kannst du absolut stolz sein. Du hast gerade gesagt, du bist so ein bisschen unterm Radar geschwommen, hast es dann aber trotzdem zum Profi geschafft, bist Tennisprofi geworden. Kannst du uns mit in diesen Moment nehmen, wo du das geschafft hast, also wo du quasi dein Hobby zum Beruf gemacht hast, und kannst du vielleicht auch beschreiben, was sich dann so verändert hat für dich?
Ich weiß noch, dass ich mit einem anderen guten Kollegen, mit dem ich auch noch sehr gut befreundet bin vom Tennis, einfach gereist bin, einen Sommer lang. Wir haben uns in Deutschland zu diesen kleinen Turnieren, 15.000ern Turnieren heißen die, 15.000 nicht für den Sieger, sondern fürs ganze Turnier, alles, was man gespielt hat, außer das Turnier gewonnen, hat man Minus gemacht und hat draufgezahlt. Mhm. Tennis ist halt sehr, sehr viel investieren am Anfang und man weiß halt nie, was bei rauskommt. Deswegen hatte ich das eben so erwähnt von meinen Eltern, dass sie mir das überhaupt ermöglicht hatten, ja. Aber auch nicht mit extrem vielen Mitteln. Tennis ist halt einfach ein teurer Sport auch. Der Moment, wo man so sagt, okay, jetzt habe ich es geschafft, so, es ist ja immer schwierig, so. Beim Fußball wäre es, glaube ich, okay, ich habe einen größeren Vertrag jetzt mal unterschrieben. Mhm. Beim Tennis ist es ja so, okay, ich habe jetzt zum ersten Mal vielleicht die Grand Slam Quali erreicht.
Okay.
Oder ich habe das erste Mal Hauptfeld gespielt beim Grand Slam. Mhm. Das sind ja bei uns die Turniere, die am prestigeträchtigsten sind. So Wimbledon, in Wimbledon qualifiziert, stand ich vielleicht 200 in der Welt noch. Mhm. Weit von der Position, wo man sagen könnte, damals vielleicht erste 100, wo man sich das Leben ganz ordentlich gestalten kann, sagen wir es mal so. Aber Geld war am Anfang nie der Anreiz dazu.
Ist es aber dann trotzdem in der Konsequenz so, dass man dann nicht eben wie bei uns im Fußball sagen kann, ey, ich spiele jetzt hier bei AC Florenz und ich habe hier einen Vierjahresvertrag, also habe ich es geschafft, ich bin jetzt offiziell Profi. Geht das bei euch dann automatisch immer damit einher, es geschafft zu haben, erst dann, wenn man halt ein gewisses Einkommen hat, beziehungsweise sich sein Leben damit so richtig finanzieren kann?
Ich glaube, die Schallmauer war so oder ist für viele das zweistellige Ranking, die Top 100 okay. sozusagen mhm. zu knacken. Mhm. Das ist so gefühlt so ein elitärer Kreis, mhm. wo dann viele sagen, okay, jetzt habe ich es geschafft so eigentlich.
Ja.
Zumindest habe ich den ersten Schritt geschafft. Wenn es nicht weitergeht, fällt man schnell wieder da raus. Wenn man ein schlechtes Jahr oder ein halbes Jahr spielt, fällt man raus, ist nicht mehr in den Turnieren drin, verdient weniger Geld. Das ist der Ziel, ja. Das ist so ein bisschen so ein Kreislauf, ja.
Das finde ich auch nach wie vor echt unglaublich. Das kann man auch einfach gar nicht vergleichen mit der Fußballwelt, wo man halt einfach so, keine Ahnung, gefühlt, ich habe jetzt hier einen 4-Jahres-Vertrag bei AC Florenz unterschrieben und ich weiß, dass ich im Prinzip jetzt 4 Jahre dieses Gehalt bekomme, bei diesem Verein unter Vertrag bin und da kann mir erstmal nichts passieren. Das stelle ich mir bei euch so unglaublich hart vor, dass du halt nicht so richtig Planungssicherheit hast. Und ich dachte schon, mein Business ist ein Geschäft, wo ich quasi in den Transferperioden von, siehe letztes Jahr Union Berlin, am letzten Transfertag zu AC Florenz gewechselt. Innerhalb von einem Moment sozusagen hat sich mein Leben komplett verändert. Und ich dachte schon, dass das ein Geschäft ist, wo man mit nichts rechnen kann und wo man sich auf nichts einstellen kann. Aber das ist bei euch in eurem Geschäft ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, oder?
Ja, man muss sich so ein bisschen darauf einstellen, dass nichts planbar ist, wirklich.
Ja.
Ja, man wird halt sehr, sehr häufig überrascht auf dem Weg, was passieren kann. Man kann den Erfolg wahrscheinlicher machen, aber eine Garantie gibt's halt nie. Es ist einfach, ja, man braucht auch ein bisschen Glück. Das gehört immer dazu.
Klar.
Man kann so viel arbeiten, wie man möchte, aber man muss auch echt viel Glück haben.
Das verstehe ich. Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass du mit Stolz auf deine Karriere zurückblicken kannst. Aus der Ferne würde ich trotzdem mal sagen, dass deine Karriere ein bisschen so ein Auf und Ab gewesen ist. 2023, 21. der Weltrangliste, aktuell auf Platz 125. Wir wissen, die Listen werden wöchentlich aktualisiert, aber das ist ja erstmal das, was da steht. Zeitgleich seit 2015 bist du auch fester Bestandteil vom Davis Cup Team. Also du hast gerade schon gesagt, die Schallmauer ist diese zweistellige Rangliste. Du warst 2023, 21, da gehörtest zu den 21 Besten der Welt. Das ist ja einfach mal ein Fakt. Gleichzeitig guckst du aber auch natürlich gemessen an den Zahlen und der Rangliste auf schwerere Zeiten zurück. Wie blickst du und wie schaust du auf deine Karriere?
Sehr stolz. Es gibt immer was man aussetzen kann, finde ich. Das ist auch, glaube ich, was mich und was viele Sportler antreibt, wo das Gefühl ist, ey, ich hätte noch mehr machen können oder ich möchte noch mehr. Das ist was Gutes, was Positives, Solange das in einer Balance ist. Weil es gibt einfach mal in der Karriere schlechte Phasen, die gehören dazu. Das Wichtigste ist immer, wie man so ein bisschen daraus kommt, was man daraus lernen kann. Und es hat sich gezeigt, dass ich da halt wieder zurückkommen konnte in gewissen Phasen. Viele Schwierigkeiten auch einfach dabei sind. Es geht halt nicht immer geradeaus, nur nach oben. Tatsächlich würde ich schon sagen, dass ich relativ konstant gut ordentlich gespielt habe in Top 100, nie richtig in den Top-Top-Bereich, so Top 10, für Top 20 hatte ich einen Matchball in Stuttgart, aber mein Gegner hatte einen Matchball für die Top 10, er hat ihn genutzt, aber trotzdem ist es was absolut Positives. Richtig positiv, hat mir so viel gegeben, bisher schon in meinem Leben, mir so viel ermöglicht alles.
Glaube ich, gehe ich komplett mit. Was mich trotzdem interessieren würde, weil ich auch da glaube, dass es ganz anders ist als beim Fußball. Kannst du dir erklären oder hast du eine Erklärung dafür, wie diese Schwankungen zustande kommen?
Ja, absolut. Ich glaube, es gibt wenig Spieler, die ein Jahr konstant unglaublich gut durchspielen. Das sind okay. Ausnahmespieler, die das schaffen. Für die anderen ist es halt auch, ja, der Kalender ist lang und es ist so voll. Es ist einfach nicht möglich, das ganze Jahr auf Top-Niveau so zu spielen. Jeder hat mal seinen Peak, jeder hat Niederlagenserien. Ich habe eine Statistik gelesen, glaube ich. Roger Federer hat, glaube ich, 54% der Punkte in seiner Karriere gewonnen. Da sieht man mal, wie eng das beieinander ist. Man würde jetzt sagen so, okay, wow, der hat ja so viel gewonnen, der müsste ja viel, viel mehr gewonnen haben, prozentual. Aber es ist halt echt sehr, sehr eng beieinander. Es ist viel, ich hatte vorhin nochmal auch schon mal gesagt, so, man fühlt sich halt vielleicht bei 5 bis 6 Matchen bei 100%, dass man wirklich sagt, wow, heute war echt ein super Tag. Ich habe alles so abgerufen, wie es mir gewünscht habe. Aber es gehört halt immer auch ein Gegner dazu. Es ist ein Kampf von zwei Spielern bei uns. Deswegen, manchmal spielt man sich auch so ein bisschen in so einen Lauf rein. Der mentale Aspekt hat sehr, sehr viel damit zu tun. Wenn man ein bisschen gewinnt, Matches, kommt man in so einen Flow rein. Gleichzeitig kann man auch in Abwärtsstrudel reinkommen. Es geht sehr schnell.
Lass uns doch sehr gerne mal genau in diesen Moment reinkommen, den du gerade beschrieben hast, von diesen 5, 6 Matchen, wo du bei 100% bist. Was muss alles zusammenkommen, damit du diese beste Leistung abrufen kannst? Ich würde in dem Kontext sehr, sehr gerne die Jahre 23 und 24 von dir mit aufgreifen, weil du da, auch da, wenn die Infos stimmen, von 167 auf eben 21 gesprungen bist. Du bist damals als Lucky Loser ins Turnier in Madrid, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, gegangen und hast dann nur ganz, ganz knapp nach einem Riesenmatch gegen Alcaraz im Finale verloren. 24 geht's dann weiter, dass du das Einzelturnier in München gewinnst und auf einmal bist du 21. Was ist da passiert? Also wie gut hast du dich da gefühlt und worauf basierst du das?
Ja, manchmal kann man das nicht 100%ig erklären, wieso solche Dinge passieren. Ich glaube, dass es sehr, sehr häufig die Arbeit ist, die man vorher reingesteckt hat und es klickt in manchen Momenten einfach. Man fühlt sich so ein bisschen im Flow, dass vieles gelingt. Beispielsweise in München beim Turnier waren alle Matches sehr gut. Ich habe im Halbfinale eins der besten Matches gespielt. Ich habe am Halbfinaltag, glaube ich, mein Viertelfinal zu Ende gespielt, was abends abgebrochen wurde. Hab das Halbfinale gespielt, hab noch ein Doppelhalbfinale nachgespielt und am nächsten Tag das Finale zu spielen bei 4 Grad. Das ist für Tennisverhältnisse jetzt und bei Nieselregen. Das ist jetzt eigentlich nicht die Bedingungen, die mir liegen würden, weil ich eigentlich ein bisschen wärmere Bedingungen bräuchte für ein schnelleres Spiel. Aber da hat's einfach geklickt und für mich war das so der erste Titel, den ich dann, ich glaube 33 war ich, da gewonnen habe. Extrem spät in der Karriere, das hat mir absolut gefehlt, muss ich auch sagen. Also hätte ich die nicht gewonnen, es hätte mir richtig wehgetan. Vor allem das Match, wo ich gesagt habe, wo ich für die Top 20 gespielt habe, war auch noch das Finale in Stuttgart vor Heimpublikum, volles Haus, 11-9 im Tiebreak verloren. Ich dachte nach der Niederlage, wow, okay, war das meine letzte Chance jetzt hier, einen Titel zu gewinnen. Aber ja, es hat geklappt. Aber in Madrid 2023 war es auch verrückt etwas. Ich habe in der Quali verloren an meinem Geburtstag. Ein richtig schlechtes Spiel gespielt. 2-6, 4-6 oder 4-6, 2-6 verloren. Wurde abends, hat irgendwer aus dem Hauptfeld abgesagt. Dann wurde aus 3 Leuten, wurden 2 rausgezogen, die ins Hauptfeld gerutscht sind. Ich war einer von den 2. Zumindest habe ich dann eine zweite Chance gekriegt. Und dass sich das dann so entwickelt, ist absurd gewesen. Irgendwie war das ein bisschen Wut, weil es nicht so gut gelaufen ist. Es war so jetzt erst recht so das Gefühl, ich wollte es mir auf eine gewisse Art nochmal beweisen, dass noch nicht so, da waren in dem Ende 22 waren schon einige Zweifel da, was du auch am Anfang angesprochen hast, ob das jetzt das war, so für mich persönlich, oder warum mache ich das denn jetzt? Ich bin wie auf kleineren Turnieren hier, spiele auf Challenger-Turnieren vor weniger Leuten. Man gewöhnt sich relativ schnell leider an höhere Standards, finde ich.
Ja, voll.
Man ist auf guten Turnieren unterwegs, spielt vor guten, vielen Leuten, spielt gegen Top-Gegner, hat gutes Essen, es gibt gute Hotels, dann geht man auf eine Ebene niedriger, hat vielleicht nicht mehr das beste Hotel und da muss man halt auf jeden Fall bodenständig bleiben. Aber da habe ich am Anfang gestruggelt natürlich, weil dieser Switch war nicht leicht wieder. Nicht, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, das Hotel gefällt mir jetzt nicht so unbedingt, sondern okay, ich spiele jetzt gegen einen Gegner, der steht 200 in der Weltrangliste, der aber jetzt gerade nicht schlechter spielt und der mich eigentlich hier dominiert gerade. Und wenn ich nicht meine Leistung nicht abrufe, dann kriege ich einen mit. Und das ist auch dann passiert ein paar Mal. Und da muss man manchmal auf die Fresse fallen, leider. Es ist so. Daraus kann man nur lernen. Ja, dass die Erfolge sich dann ergeben haben, war, ja, das war nicht planbar. Und das hätte ich auch vor dem Jahr gesagt, wow, nee, das, wie soll das denn jetzt gehen? Aber es ist passiert.
Ja, es ist passiert und es ist vielleicht ja auch einfach die, wie du am Anfang eingangs gesagt hast, die Belohnung für die Arbeit, die man im Vorfeld halt eben geleistet hat, dass es sich dann einfach alles dann auf den Punkt genauso auszahlt, wie man sich das wünscht. Es ist jetzt gerade in der Beschreibung bei dir auch so ein bisschen durchgeklungen, dass die mentale Ebene, und da möchte ich unbedingt gerne noch mit dir drüber sprechen, eine unfassbare große Rolle einnimmt in eurem Sport. Du hast gerade von diesem Switch gesprochen, dass man sich dann wieder an kleine Turniere gewöhnen muss. Und wir wissen alle, das hat überhaupt nichts mit Arroganz zu tun, sondern der Mensch ist halt einfach jemand, der sich sehr, sehr schnell an etwas gewöhnt, im Guten wie im Schlechten. Mal ganz grob und groß gefragt erstmal, wie mental ist euer Sport? Welche Bedeutung hat der mentale Aspekt in eurem Sport?
Unfassbar groß. Es gibt den mentalen Aspekt, es gibt den technisch-taktisch, würde ich sagen, und es gibt den Fitness-Aspekt. Das ist in den letzten Jahren alles sehr, sehr extrem. Also es war immer schon professionell, aber ich habe das Gefühl, dass die junge Generation, die hochkommt, die sind alle auf jeden Fall total fit. Die spielen alle hart, die schlagen alle hart und sind tougher teilweise, in einer gewissen Weise tougher. Vielleicht ganz oben nicht unbedingt, so wie die Big Three, die das so dominiert haben früher. Jetzt halt outstanding gerade Alcaraz und Sinner. Das ist der Wahnsinn, was die da abreißen. Das ist unfassbar. Wahnsinn wirklich. Aber sonst, Tennis ist ein sehr mentaler Sport. Wir sind alleine auf dem Platz. Also ich sag jetzt wir. Theoretisch bin ich alleine. Wir Spieler und haben einen Coach von außen. Früher durften wir nur nochmals Coaching bekommen. Das wurde direkt bestraft. Jetzt ist das ein bisschen gelockert worden, was, glaube ich, ganz gut ist. Und es sind halt zwischen den Punkten 25 Sekunden Zeit. Viel Zeit zum Nachdenken.
Ich stelle mir teilweise sogar wirklich vor, dass es viel zu viel Zeit ist. Weil ich finde es, guck mal, wenn ich das auf meinen Sport beziehe, ne, dann weiß ich, okay, ich bin nicht so ein Spieler, ich war mal so ein Spieler auch, wie wahrscheinlich jeder, wenn er anfängt, aber du kannst ja trotzdem immer irgendwie einen Grund dafür finden, warum du jetzt das Gegentor bekommen hast. Selbst wenn es offensichtlich deine Schuld ist, kannst du ja immer noch sagen, wenn du kompensieren möchtest, ja, aber der Fehler ist ja vorne beim Angriff angefangen, weil der hat schlecht angelaufen. So, wenn du es dir selber recht machen möchtest und wenn du selber nicht damit klarkommst, dass du jetzt einen Fehler gemacht hast, was ja völlig okay ist und auch völlig menschlich ist. Bei euch passieren ständig Fehler. So Unforced Errors und Doppelfehler etc. pp. Wie schaffst du es, diese Punkte einfach abzuhaken und wie gehst du damit um, dass du einfach keinem die Schuld geben kannst?
Ja, Tennis ist ein Fehlersport, ganz klar. Ich glaube, 70% sind Fehler. Das muss einem bewusst sein, weil es geht ja auch im Tennis einher damit, dass jetzt ein Grand Slam Turnier mit 128 Spielern beginnt und einer gewinnt das Ding und alle anderen verlieren. Wir spielen kein Unentschieden, wir verlieren dann. Das ist halt, wobei ich mir manchmal Unentschieden wünschen würde. Also
würdest du manchmal nehmen? Ja? In welchen Momenten würdest du es nehmen?
Wenn ich merke auf dem Platz, das könnte jetzt eng werden. Ich werde nervös. Es gibt ja die Momente, wo man merkt, das Spiel kippt. Ich bin gerade nicht in meiner Stärke. Ich weiß gerade nicht, wie ich das handeln kann hier. Ich kann nicht zurückstecken, weil wenn ich zurückstecke, macht der andere das auf jeden Fall. Also muss ich ein bisschen was machen. Und ja, das liegt dann sozusagen an mir. Du hast es wahrscheinlich auch, wenn ich Spiele verliert. Schlimmste ist, irgendwo im Hotelzimmer, irgendwo fernab zu sein und da zu liegen, nicht schlafen zu können. Am schlimmsten ist, wenn man Matchbälle hatte oder irgendwas und dann noch dumme Fehler gemacht hat. Und dann hast du eine Woche Zeit bis zum nächsten Match. Das zerreißt dich, ja, finde ich auch.
Ja, voll. Das kann ich zu 1000% fühlen. Und deswegen bin ich auch so froh, englische Wochen zu haben, vor allem nach einem schlechten Spiel.
Direkt drauf.
Weil man dann einfach 3 Tage später wieder die Chance hat. Und zum Glück hat Fußball kein Gedächtnis. Tennis hat wahrscheinlich auch kein Gedächtnis. Und es zählt immer nur das nächste Spiel. Und das ist in solchen Momenten so Gold wert. Du hast gerade gesagt, dass du dieses Unentschieden manchmal nehmen würdest. Und ich finde, dass Tennis vielleicht der Sport ist, wo man am besten sehen kann, wenn ein Spieler irgendwie so mental blockiert ist, wenn er es einfach gerade nicht umgesetzt bekommt, was er gerne möchte. Kann man dann eigentlich ein Match schon abhaken oder ist es möglich, dann noch so eine Umkehr zu schaffen? Und wenn ja, wie schafft man das?
Ja, es geht. Es geht auf jeden Fall und man sollte auch immer dranbleiben. Man sollte es niemals aufgeben, weil es wurden schon so viele Matches von aussichtslosen Positionen da verloren. Manchmal kriegt man dann einen Flow, wenn man so ein Match gewinnt und es gab häufig genug, dass man ein Turnier gewinnt danach. Deswegen sollte man nie was aufgeben. Manchmal spürt man aber auf dem Platz, egal was ich mache, es geht heute nicht. Ich versuche es, aber oh, diese Performance heute, ich fühle mich gerade nicht so wohl hier. Ich möchte eigentlich nur noch hier weg. Bei mir ist es eher so vor heimischem Publikum, wenn ich die Leute, die deutschen Fans nicht enttäuschen wollte. Das triggert mich ein bisschen mehr noch. Ich habe gute Matches gespielt in Deutschland, aber beispielsweise in München dieses Jahr habe ich so mit einer der schlimmsten Performances gehabt, nach dem Turniersieg letztes Jahr, wo ich mir so ein bisschen zu viel Druck vielleicht aufgebaut habe und das überhaupt nicht handeln konnte. Ich einfach in einer schlechten Phase auch ins Turnier reingegangen bin und wirklich gnadenlos ausgeschieden bin. Also im Tennis ist es ja ein bisschen verrückt, da kriegst du ja eigentlich jeden Kommentar von außen mit.
Ja, stimmt.
Und es ist ja eher ein ruhiger Sport. Aber also Kommentare wie, ja, jetzt fange doch mal an, jetzt hier zu spielen. Ja, alles klar. Das ist
dann so. Stellen sich das immer alle so einfach vor.
Ja, es ist schön, ja. Im Nachhinein kann man drüber lachen und
aber im Moment tut's trotzdem weh, oder? Also der Moment ist dann schon schmerzhaft.
Ja, aber nur, weil ich selbst in dem Moment keine Lösung dafür habe.
Okay.
Weil ich im Moment dann nicht die Lösung gefunden habe. Es hätte mich ja auch nochmal anstacheln können, so jetzt zeig mir das jetzt nochmal oder euch zeig das jetzt auch nochmal. Aber es gibt halt unterschiedliche Matches und unterschiedliche Mindsets, mit denen man da drin ist. Manchmal ist ja mal ein bisschen befangen, wenn man jetzt eine schlechte Saison spielt, bei euch, bei Union, wo du gespielt hast, du weißt, dann klappt mal was nicht und dann, boah, da fühlt man sich nicht gut auf dem Platz, ne?
Ja, vor allem, ich fand das brutal, diese Periode bei Union. Das war so eine Ohnmacht, das war so eine Machtlosigkeit. Ich glaube, das ist das, was du auch gerade dann beschreibst, wenn du einfach keine Lösung hast. Du gehst ins Spiel rein, du bist schon unsicher und du hoffst einfach irgendwie nur, dass es irgendwie wird. Aber dieses Prinzip Hoffen, und das funktioniert halt in unserem Sport nicht, dann hast du schon verloren. Und das habe ich so krass auch am eigenen Körper gespürt, wie ich selbst, aber auch die ganze Mannschaft so mit so einer Ohnmacht schon ins Spiel reingegangen ist. Und das war brutal.
Darf ich dich was dazu fragen? Das würde mich total interessieren. Also ich sage das jetzt mal aus meiner Perspektive. Mich beschäftigt das dann. Ich identifiziere mich sehr mit dem Sport auch. Ich habe natürlich neben Sport auch sehr viel, aber ich identifiziere mich sehr damit, wenn das im Sport nicht gut läuft, das ist schon hart, finde ich. Dann bin ich neben dem Platz auch nicht so glücklich. So, das zieht einen schon richtig krass mit. Also so empfinde ich das teilweise.
Geht mir ganz genauso. Da sind wir, glaube ich, dann von der Persönlichkeit her sehr ähnlich. Meine Frau kann da sicherlich ein Lied von singen. Die Situation in Union, die war halt auf doppelter Ebene damals sehr, sehr hart, weil wir haben uns halt auf familiärer Ebene auch einfach nicht wohl gefühlt, da wo wir waren. Also paradoxerweise hat Berlin irgendwie nicht zu uns gepasst. Das ist okay, ich glaube, nicht jede Stadt muss zu einem passen. Und trotzdem war das ja für mich ein Transfer, den ich unbedingt wollte, damit ich mich in Spotlight stellen kann für die Heim-EM 2024. Und dann wirst du noch als Top-Transfer geholt zur Union Berlin und dann verlierst du 2 Spiele in Folge. Es gibt nur Negativität am Verein. Ich bin nur scheiße drauf und ich komme dann auch noch nach Hause, wo wir uns auch nicht wohlfühlen. Das heißt, es gab überhaupt kein Safe Place in dieser Zeit. Und ich fühle das total, was du da sagst, dass man halt einfach sich ja auch so sehr mit dem Sport identifiziert und alles im Prinzip auch dafür gibt, dass man Erfolg hat. Und wenn der dann einfach ausbleibt, dann nagt das unglaublich an mir. Und da sind so einsame Nächte in Hotelzimmern. Die sind dann die maximale Bestrafung dafür, ne? Wenn es ja gar nicht läuft. Weil es so ein mentaler Sport ist, hast du auch mentale Unterstützung?
Ich habe mal Mental Coaching gemacht, ja. Habe ich mal angegangen, habe auch was Unterschiedliches ausprobiert. Ich habe aber sehr viele Gespräche mit meinem damaligen Trainer geführt, die mich sehr nach vorne gebracht haben. Die haben mich nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Persönlichkeit sehr entwickelt. So, das war unglaublich gut. Das war somit das Beste, was mir passieren konnte, fand ich. Es war wirklich top. Also, dass ich jemanden da hatte, mit dem ich so viel reden konnte, immer ein offenes Ohr. Das ist im Tennis so ein bisschen paradox, ne? Man hat so wenige Bezugspersonen unterwegs. Die Frage ist, vertraut man sich da komplett an? Nicht mit seinem Team. Ein gewisser Abstand muss auch da sein, weil wo hört's auf? Leistungsdenken und dann, okay, wie ist es? Wie geht's dir heute? Was ist? Aber die Performance müssen wir doch hinkriegen. So ist halt wieder ein Balanceakt.
Also ist der Trainer auch im Prinzip so eine Art Psychologe für dich dann?
Gewisserweise schon. Aber viele sagen, die Physiotherapeuten von den Tennisspielern sind so auch ein bisschen die Psychologen, so in einer gewissen Weise. Das kennst du wahrscheinlich auch beim Fußball.
Ja.
Da wird halt über Gott und die Welt geredet und ja, da gibt's dann manchmal Deep Talk, so richtig interessante Gespräche und die bringen einen meistens weiter. Ja.
Das kenne ich tatsächlich auch von, ja, von uns. Ja. Die Physiotherapeuten, die haben nicht nur die Aufgabe, irgendwie den Körper in Schuss zu halten, sondern die haben tatsächlich auch echt die riesengroße Aufgabe, und ich habe erst vor kurzem noch mit meinem drüber gesprochen, einfach dieses offene Ohr zu haben, ne? Nicht nur ich, auch meine Mitspieler, wir gehen da manchmal hin und wir laden einfach unsere Scheiße da ab, unsere negativen Gedanken vom Training, vom Spiel, whatever, und halten einfach drauf los. Und die wissen gar nicht, was die für eine wichtige Funktion haben. Deswegen bin ich ihnen auch so unglaublich dankbar, dass sie da sind, weil die sind echt essentiell. Ich bin überrascht, dass es bei euch im Sport auch so krass ist.
Ich habe ja meinen Physiotherapeuten, der mit mir reist auch.
Mm.
Und der nur mit mir reist. Deswegen ist das nochmal ein bisschen andere Situation. Wir haben von den Turnieren auch immer welche da, aber denen würde ich mich jetzt nicht so anvertrauen. Weil es einfach, weil die andere Spieler behandeln, das ist ein bisschen zu viel Abstand dann.
Ja, verstehe ich.
Aber ja, es ist wirklich so. Ja.
Bevor wir auch dieses Thema zumachen, würde mich noch eine Sache interessieren, nämlich die Kombination Verletzung und Rangliste verlieren. Du hast mal in einem Interview gesagt, 2022, dass die Zeit 2020 mit der Verletzung besonders schwer war für dich, vor allem auch auf mentaler Ebene. Du lachst gerade schon, warum?
Ja, du hast mich gefragt, ob Tennis mentaler Sport ist, wie man damit umgeht, mit negativen Ereignissen. Ich habe damals beim Turnier aus Wut, da hatte ich so eine Negativserie, da habe ich, würde ich sagen, im Nachhinein, wirst du mir gleich zustimmen, bin ich vielleicht nicht so ideal mit umgegangen und habe gegen die Handtuchbox getreten, weil ich einen Break gekriegt habe. Ich hatte, glaube ich, 0-7 in Folge Spiele.
Krass.
Was ich nicht wusste, normal sind die aus Holz, die war aus Beton. Hab dann zu meinem Trainer rausgeguckt, nachdem ich noch so ein, zwei Spiele gespielt habe und so eine Rallye mit 20 oder 15 Schlägen gewonnen habe. Fühlt sich nicht so gut an. Hab dann zum ersten Mal in meiner Karriere aufgegeben, mit 32 Jahren. Und ja, mein großer Zeh war gebrochen.
Scheiße.
Und das hat mich dann so 2-3 Monate gekostet. Okay, ich hatte nicht gut gespielt. Ich weiß nicht, ob ich die Kurve gekriegt hätte. Aber das ist, weiß man nie. Aber ich war dann 50 in der Welt und habe angefangen wieder mit 150.
Das ist ja unfassbar.
Ja.
Weil du einfach gerade deine Emotionen nicht unter Kontrolle hattest, muss man schon fast sagen. Ne?
Hat sich aber ein bisschen aufgestaut, muss man auch sagen.
Okay, nehmen uns mit in diese Zeit. Was waren dann die Herausforderungen?
Herausforderung Nummer 1 war, mit einem kaputten Zeh zu Hause versuchen, dass die Kinder nicht mehr gegen den Zeh hauen.
Das war die größte Herausforderung wahrscheinlich.
Das war schon sehr knapp ein paar Mal, wenn Freunde zu Besuch waren. Ja, das war nicht leicht. Einfach positiv bleiben. Abstand vom Tennis finden war gut. Tennis gucken konnte ich nicht im Fernsehen, weil es mich aufgeregt hat. Das sind die Spiele. Dann irgendwann kam so wieder die Lust dazu. Aber dieses Bewegen, dieser Prozess, dass es dann wieder wehtat. Dann kam eine Folgeverletzung, weil ich den Fuß falsch belastet hatte. Natürlich war kurz davor, wieder zu spielen. Dann musste ich wieder 2 Wochen Pause machen.
wie gut kann man eine Verletzung überhaupt auskurieren, wenn man diesen Druck hat, eigentlich so schnell wie möglich in dieses Tennissystem wieder einzusteigen? Du sagst gerade selber, 3 Monate und du bist von Top 50 auf 150. Erzeugt das nicht einen unglaublichen Druck und in der Konsequenz halt auch einfach ein nicht vernünftiges Ausheilen von Verletzungen?
Ich glaube, jeder Spieler spielt auch ein paar Mal verletzt. Kennst das ja, Schmerzmittel werden ein bisschen genommen dann, denke ich mal. Ich persönlich habe jetzt selbst sehr wenig in meiner Karriere nehmen müssen, das gut ist. Ja, es ist schon Druck, zurückzukommen, ja. Bei mir war es so, ich hatte schon eine relativ ordentliche Karriere, deswegen war es jetzt nicht finanziell so ein Druck direkt da, was natürlich sehr, sehr gut war, dass ich dann mir die Zeit geben konnte. Aber jetzt ein Spieler, der sich jetzt Top 100 hochgespielt hätte, bei dem wäre es dann vielleicht ein bisschen schwierig geworden. 2023 hatte ich mich auch verletzt an der Hüfte, konnte dann auch 3 Monate nicht spielen. Und es gibt Regularien bei uns, dass manche Turniere gespielt werden müssen. Und dann habe ich Streichergebnisse, kriegt Strafen, obwohl ich verletzt war. Das ist war nicht ideal, aber gehört zum Business dazu dann.
Das tut es wohl. Ja, das Business. Ich kann da auch ein Lied von singen. Wir sind tatsächlich fast am Ende angekommen einer unglaublich interessanten Folge, die noch sehr lange nachhallen wird, da bin ich mir sehr sicher. Ich bin ja aber zum Glück diesmal gerade alleine hier im Hotel und kann sehr viel drüber nachdenken. Bevor wir aber zum Abschluss kommen, möchte ich noch 2 Fragen stellen, die wir allen unseren Gästen stellen, bevor es da rausgeht. Strophi, was brauchst du, um glücklich zu sein?
Nicht so viel. Ich brauche Spaß für mich persönlich, aber das Allerwichtigste ist einfach Gesundheit für die Family. Sonst eigentlich nicht viel mehr. So, dass das Leben Spaß macht und alle gesund sind.
Kann ich nur zustimmen. Welcher war der wichtigste Rat, den du in deinem Leben bekommen hast? Und von wem kam dieser?
Da würde ich sagen, dass ich von meinen Eltern sehr viel mitgekriegt habe, dass die mir immer auf den Weg gegeben haben, dass sich harte Arbeit auszahlen wird und lohnen wird, dass man seinen Träumen folgen soll auch. Das ist so mit das, was ich meinen Kindern auch auf dem Weg mitgeben möchte, weil ich finde, jeder hat Träume und ich glaube, dass jeder die Freiheit auch braucht, die verwirklichen zu dürfen. Es gibt so viele Geschichten, wo ich aus Freundeskreisen gehört habe, wo die reingesteckt wurden, dass sie nicht einfach das leben konnten, durften, was sie wollten. Und das finde ich immer wichtig, dass man seiner Passion folgen darf. So würde ich es ausdrücken.
Da sprichst du mir auf jeden Fall tief aus dem Herzen. Und das ist ein wunderschöner Abschluss für diese tolle Folge. Strophi, ich danke dir so sehr für deine Offenheit, dass du all diese Gedanken mit uns geteilt hast, mit mir geteilt hast, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Ich glaube, von diesem Gespräch können wir alle sehr, sehr viel mitnehmen. Und du kannst unglaublich stolz sein auf deine Karriere. Ich hoffe, wir alle hoffen, dass da noch einiges kommt. Ein paar Jahre wirst du sicherlich noch zu gehen haben. Dafür maximalen Erfolg. Und vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Gerne. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, Robin.
Danke dir.
Ja, und das war auch schon wieder die neue Folge Wie geht's mit Jan-Lennard Struff. Für Struffi geht der Kampf in der Weltrangliste jetzt weiter und wir schauen in der nächsten Folge auf einen, der auf einer ganz anderen Ebene immer schon ein Kämpfer war. Kool Savas ist zu Gast. Und ich kann jetzt schon verraten, das wird eine meiner Lieblingsfolgen, weil ich selten so überrascht war von einem Gast. Von dieser ganz sanften, gutherzigen Art, die Savas hatte, die aber ihren Ursprung in einer für uns, also für mich und Robin, wirklich kaum vorstellbar herausfordernden Jugend hatte. Eine Folge, da bin ich mir sicher, in der ihr Savas ganz neu kennenlernen werdet. So war es zumindest für Robin und mich. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Podcast und hört gern mal bis dahin in die alten Folgen rein. Zum Beispiel, neulich haben wir mit Andreas Wellinger gesprochen, Skispringer, Einzelsportler, aber eben auf einem ganz anderen Feld als Struffi und trotzdem gab es die ein oder andere Parallele. Hört gern mal rein, vor allem aber genießt den Herbst, achtet auf euch.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Nils Stratmann und Robin Gosens. Wie geht's erscheint alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.